Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Computerpanne hat heute weltweit massive Probleme ausgelöst. Auch in Deutschland funktionierten in Krankenhäusern, Flughäfen, Industriekonzernen und Verwaltungen stundenlang die Windows-Rechner nicht. Zunächst wurde ein Hackerangriff als Ursache vermutet. Bald zeigte sich aber, dass der Auslöser ein fehlerhaftes Software-Update einer Sicherheitsfirma war. Bei diesen Firmen abonnieren große Unternehmen Programme, die sie vor Hackern schützen sollen.
Ausgerechnet am zweiten Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg ging am Hauptstadtflughafen stundenlang nichts mehr. Seit 7 Uhr früh durften viele Flugzeuge hier weder starten noch landen.
Plötzlich wurde alles lahmgelegt. Wir sind gerade auch verblüfft.
Der Flug wurde jetzt gecancelt und jetzt sind wir gerade so ein bisschen planlos.
Naja, ein bisschen traurig sind wir.
Auch Krankenhäuser wie das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sind von den weltweiten IT-Problemen betroffen. Operationen von Menschen, deren Leben nicht akut bedroht ist, abgesagt. Krisensitzung ebenso im Großlager dieser Supermarktkette im brandenburgischen Freien Brink. Lieferketten gestört, genau wie Kassen dieser Supermärkte. Die 340 Filialen vorübergehend zu. Lahmgelegt auch Teile der Produktion dieses Autoherstellers. Einige Bankkunden konnten heute Vormittag mit ihren Karten laut deutscher Kreditwirtschaft kein Geld abheben. Ursache für die weltweiten Ausfälle ist nach Angaben des Softwareanbieters CrowdStrike ein fehlerhaftes Update seines IT-Sicherheitssystems. Wir müssen aufarbeiten, was da passiert ist. Aber wenn manche Betriebssysteme nicht wirklich zusammenpassen, in diesem speziellen Fall war es nur das Microsoft-Betriebssystem, das betroffen war, sieht man eine Reaktion wie diese. Das Problem sei identifiziert und behoben, so der CrowdStrike-Chef. Trotzdem wird es laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik noch dauern, bis alle Systeme wieder laufen.
Das zeigt sehr deutlich, wir müssen hier noch was drauflegen. Wir haben hier noch Verwundbarkeiten, um die wir uns aktiv kümmern müssen, alle miteinander.
Der Betreiber des Hauptstadtflughafens BER erklärte, der Verkehr werde mindestens bis morgen früh beeinträchtigt sein. Passagiere haben laut Verbraucherschützern keinen Anspruch auf Entschädigungen von Fluggesellschaften, weil die IT-Panne ein außergewöhnlicher Umstand sei.
Und so sah es aus, wenn die fehlerhafte Software aufgespielt war. Der Computerbildschirm zeigte nur diese blaue Seite. Sie war heute natürlich nicht nur auf deutschen Bildschirmen zu sehen, sondern weltweit in Kliniken, Unternehmen und bei Fluggesellschaften.
Wer heute von oder nach Mallorca fliegen wollte, musste geduldig sein. Lange Schlangen bei der Abfertigung im Flughafen von Palma. Massive Computerprobleme auch hier.
Unsere Systeme sind ausgefallen. Wir haben keinen Zugang zu Passagierlisten, können niemanden einchecken. Jetzt wird alles ganz schön eng. Teils stundenlange Verspätungen an spanischen Flughäfen und das mitten in der Hauptsaison. Jetzt wird alles von Hand gemacht. Was mir Sorge bereitet, ob mein Gepäck am Ende auch ankommt. Auch Fernsehsender waren von den Problemen betroffen. Beim britischen Kanal Sky News wurde der Bildschirm schwarz, dann die Info Cyberchaos. Der Sender wollte gerade über Computerprobleme in Australien berichten. Dort begannen die Schwierigkeiten offenbar. In Sydney kam es zu Flugverspätungen in Indien, in Europa. Auch in den USA blieben viele Flieger am Boden. Mehrere amerikanische Gesellschaften stoppten alle Flüge. Noch einmal Ruhe vor dem Ansturm von Athleten, Besuchern und Journalisten verschaffte das misslungene Software-Update Helfern der Olympischen Spiele in Paris. Nein, es gibt keine Akkreditierung, haben sie mir gesagt. Vielleicht geht das den ganzen Tag so. Auch im benachbarten Disneyland blieben viele Bildschirme schwarz, wie an diesem Tag an so vielen Orten weltweit.
Zugeschaltet ist Jan Lemnitzer. Er ist IT-Professor an der Kopenhagen Business School und Experte für Cybersicherheit und internationale Politik. Warum war heute so schnell klar, dass das kein Hackerangriff war?
Vor allem, weil es in Australien anfing und sich dann praktisch mit der Sonne weiter nach Westen gearbeitet hat. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es ein Update ist, das programmiert ist, genau zum Tagesbeginn zu starten. Und dazu kam, dass CrowdStrike sehr schnell eine Nachricht rausgeschickt hat, um zu sagen, das waren wir, das war unser Update.
Wie kann man sich denn vor solchen Pannen schützen?
Als Endverbraucher gar nicht. Als Unternehmen braucht man einen Notfallplan für jeden IT-Dienstleister, den man hat. Speziell einen Sicherheitsdienstleister, der Zugriff auf das komplette Netzwerk hat. Was passiert, wie man reagieren kann, wenn so etwas passiert. Dazu kommt, dass der Gesetzgeber, in diesem Fall die EU, den sogenannten Cyber Resilience Act vorgeschlagen hat, um es Unternehmen, die Software verbreiten, vorzuschreiben, sehr viel besser aufzupassen, wenn sie Updates aufspielen, weil sie eben diese Verantwortung haben.
Hat Sie diese Panne überrascht?
Nein. Wir warnen davor seit Jahren. Das liegt daran, dass Microsoft ein quasi Monopolist ist. Also der CEO von CrowdStrike hat ja eben gesagt, es war nur ein Betriebssystem, aber es ist nun mal das Betriebssystem, das die Welt benutzt. Und dann gibt es 5, 6 große IT-Sicherheitsdienstleister, auf die alle großen Unternehmen der kritischen Infrastruktur zurückgreifen. Und wenn bei einem von denen was schief geht wie heute, dann hat das ganz automatisch globale Auswirkungen. Das war vorhersehbar und davor wurde auch gewarnt. Nur dagegen was zu tun, ist halt sehr schwer und braucht viel politischen Willen. Und deswegen brauchte es wohl einen Tag wie heute, um das Thema auf die Tagesordnung zu bringen.
Dankeschön, Jan Lemnitzer, für das Gespräch. Zu den Folgen der heutigen IT-Panne sehen Sie einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Darin geht es auch um die Frage, welche Rechte Verbraucher in diesem Fall haben. Donald Trump ist jetzt offiziell Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Seine Nominierung geriet auf dem Parteitag allerdings fast zur Nebensache. Im Vordergrund stand die Frage, wie würde er nach dem Mordanschlag auftreten? Trump startete seine Rede versöhnlich, doch am Ende landete der Ex-Präsident wieder im Angriffsmodus und bei seinem klassischen Slogan.
Make America Great Again. Der Wahlkampfslogan ist Programm. Und er, der Kandidat dafür, Donald Trump, gefeiert wie ein Heilsbringer, der die Republikaner zurück ins Weiße Haus führen soll. Nach dem Attentat am vergangenen Wochenende hatte er versöhnliche Töne angekündigt, seine Wahlkampfrede überarbeitet. Ich will ein Präsident für alle sein, für ganz Amerika, nicht nur für ein halbes. Er verspricht, die Grenze zu Mexiko zu schließen, Steuern zu senken und neue Ölbohrungen zu genehmigen. Sobald er vom Skript abweicht, schaltet Trump auf Angriff. Seine politischen Gegner greift er frontal an. Von Versöhnung keine Spur. Wenn Sie die 10 schlechtesten Präsidenten dieses Landes zusammenzählen, haben die in Summe diesem Land nicht so sehr geschadet wie Joe Biden allein. Bei den Delegierten löst die Rückkehr ihres Hoffnungsträgers Begeisterung aus. Er ist ab Tag 1 bereit zu arbeiten. Er vereint die Partei und die Vereinigten Staaten. Der Parteitag endet in einer Riesenparty.
Besser hätte es für die Republikaner nicht laufen können. Das Attentat auf Trump hat ihn in seiner Führungsrolle innerhalb der Partei weiter gefestigt. Es gibt keine kritischen Stimmen mehr. Trump diktiert den Kurs. Die Republikaner präsentieren sich siegessicher wie seit Jahren nicht und sind jetzt 100% auf Linie ihres Kandidaten.
Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland zu 16 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Ein Gericht in Jekaterinburg sprach ihn der Spionage für den US-Geheimdienst CIA schuldig. Der 32-jährige Journalist des Wall Street Journal hat die Vorwürfe immer bestritten. Im Hintergrund laufen bereits seit längerer Zeit Verhandlungen über einen Austausch des Reporters gegen einen russischen Häftling. Nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag verstößt Israel mit seiner Siedlungspolitik gegen das Völkerrecht. Das erklärten die Richter heute in einem Gutachten, das rechtlich allerdings nicht bindend ist. Es geht um die 1967 eroberten Palästinensergebiete in Ostjerusalem und dem Westjordanland. Israel dürfe dort keine eigenen Bürger ansiedeln, so das oberste UN-Gericht. Bestehende Siedlungen müssten geräumt werden. Bundeskanzler Scholz ist mit einer EU-Delegation nach Serbien gereist. Mit dem Balkanland wurde eine Absichtserklärung über den Abbau von Lithium unterzeichnet. Der Rohstoff wird für die Herstellung der Batterien von Elektroautos gebraucht und bislang vor allem aus China importiert. Serbiens Präsident Vučić macht sich dafür stark, dass sein Land nicht nur das Lithium liefert, sondern gleich die Batterien produziert.
Hier lagert Lithium, der Rohstoff, den ganz Europa und speziell das Autoland Deutschland für die Produktion von Elektroautos braucht. Das Jadartal in Serbien gilt als eine der größten Lagerstätten weltweit. Jetzt öffnet Serbien der EU und Deutschland die Tür zum Abbau. In Belgrad begrüßt Serbiens Präsident Vučić Bundeskanzler Scholz und den Vizepräsidenten der EU-Kommission Šefčovič. Sie besiegeln einen Deal, der beiden Seiten nutzt. Scholz erhofft sich mehr Unabhängigkeit für Europa, insbesondere von China.
Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Wir müssen resiliente Strukturen in unseren Lieferketten haben. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen.
Für Serbien bedeutet der Deal, dass auch Batterie- und Autofabriken entstehen sollen. Zahlreiche Unternehmensvertreter sind mit nach Belgrad gereist. Beteiligt ist auch der Autobauer Mercedes. Die Konzerne sichern Investitionen in Milliardenhöhe zu. Der Lithiumabbau könnte schon 2028 beginnen. Das Bergbauunternehmen Rio Tinto hat für das Minengelände bereits Häuser aufgekauft. Das Unternehmen und auch die EU versprechen einen Abbau nach höchsten Umweltstandards. Doch viele glauben das nicht und misstrauen auch der eigenen Regierung. Gleiche Standards des Umweltschutzes wie in der EU, das ist in Serbien weder formell noch praktisch umzusetzen. Vergangene Woche demonstrierten in der Hauptstadt Minengegner. Sie befürchten eine Verseuchung des Trink- und Grundwassers im Jadartal.
In der Corona-Pandemie war schnelles Handeln gefragt, auch bei der Beschaffung von Masken. Allerdings hat der damalige Gesundheitsminister Spahn beim Umgang mit entsprechenden Kaufverträgen juristische Fehler gemacht. So sieht es in einem Fall zumindest das Oberlandesgericht Köln. Und das kann für den Steuerzahler jetzt teuer werden.
Dieses Urteil wird die Steuerkasse wohl 120 Millionen Euro kosten. Es geht um einen Vertrag aus dem Jahre 2020 über die Lieferung von 25 Millionen FFP2- und OP-Masken. Diesen Vertrag hatte der Bund gekündigt, weil ein vereinbarter Liefertermin nicht eingehalten wurde. Zu Unrecht urteilt nun das Oberlandesgericht Köln. Der Firma hätte eine Nachlieferfrist gewährt werden müssen.
Das Gericht hat entschieden, dass der Kaufvertrag zwischen der Klägerin und der Bundesrepublik wirksam war und der Klägerin eben die Zahlung des Kaufpreises zusteht, nebst Zinsen.
In der frühen Phase der Pandemie hatte der damalige Gesundheitsminister Spahn allen Anbietern von Masken einen Festpreis von 4,50 Euro pro Stück garantiert. Als das Angebot die Erwartungen massiv überstieg, wurde das Verfahren nicht nur vorzeitig gestoppt. Bei Lieferverzug oder Reklamationen wurden hunderte bestehende Verträge sofort annulliert und auch später jegliche Zahlung verweigert.
Viele Lieferanten hätten sich auf der Strecke sicherlich auch verglichen. Das ist heute, glaube ich, die Chancen sind heute, glaube ich, signifikant gesunken, weil es eigentlich keinen Grund mehr gibt, Vergleiche zu schließen heute.
Auch andere Unternehmen hoffen nun auf eine Signalwirkung für ihre noch laufenden Verfahren.
Durch die Nichtzahlung des Bundes sind wir auch mit unserer Firma in erhebliche Schieflage geraten. Da geht es uns wie vielen anderen Lieferanten. Wir sind ja insgesamt, glaube ich, 180 Kläger oder 185 Kläger. Wir kennen uns auch untereinander, wir haben uns da vernetzt.
Insgesamt geht es um einen Milliardenbetrag, der zwischen Bund und Maskenlieferanten noch strittig ist.
Ob am Canal Grande, auf der Rialto-Brücke oder hier auf dem Markusplatz, Venedig ist ein Sehnsuchtsort, den man mit vielen anderen teilen muss. Jedes Jahr besuchen mehrere Millionen Menschen das historische Zentrum zum Leidwesen derer, die dort wohnen. Mit einem Eintritt für Tagestouristen versucht die Stadt seit April gegenzusteuern und zieht jetzt eine erste Bilanz.
Dort leben, wo andere Urlaub machen. Für Venezianerinnen und Venezianer eine echte Herausforderung. Die Mieten sind hoch, die Geschäfte, die Infrastruktur, alles ist auf Tourismus ausgerichtet. Federica Toninello engagiert sich für ein anderes Venedig. Es ist ein dauernder Hindernislauf, nicht nur, wenn man durch die Stadt geht, überhaupt hier zu leben. 5 Euro für einen Tag Venedig. Mit dem Eintrittsgeld wollte die Stadt die Touristenströme besser lenken. Zunächst als Versuch. An 29 ausgewählten Tagen mussten Tagestouristen das Ticket lösen. Entweder an Schaltern am Bahnhof oder online. Die Stadt registrierte in diesem Zeitraum fast 500.000 zahlende Besucher. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf belaufen sich auf ca. 2,2 Millionen Euro. Die Stadt hatte nur mit 700.000 Euro gerechnet. Für die Gegner ein Beleg dafür, dass das Ticket Venedig nicht entlastet hat. Es ist doch nicht vorstellbar, dass eine Eintrittskarte Einfluss auf den Tourismus hat. In einer Stadt, in der das Leben auch für Besucher ohnehin schon sehr teuer ist. Venedig will das Ticket nun dauerhaft einführen und eventuell auch den Preis verdoppeln auf 10 Euro. Hotelgäste bleiben davon weiter ausgenommen. Man wollte herausfinden, ob das System funktioniert. Es hat gut funktioniert. Und jetzt kann man auch über andere Tarife nachdenken. In einem sind sich Befürworter und Gegner wie Federica einig. Die Ticketeinnahmen sollten das Leben in der Stadt leichter machen, beispielsweise durch die Förderung von bezahlbarem Wohnraum.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 20. Juli.
Im Laufe des Wochenendes wird die feucht-heiße Luft von kühlerer Atlantikluft verdrängt und dabei gibt's wieder Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Im äußersten Südosten heute Nacht stellenweise Schauer oder Gewitter, sonst ist es verbreitet klar und am Tag wieder oft sonnig. Vor allem über dem westlichen und südlichen Bergland tauchen später aber Quellwolken auf, die lokale Gewitter bringen. Die werden dann ab den späten Abendstunden im Westen zahlreicher. Im Süden heute Nacht wieder nahe 20, im Erzgebirge etwas über 10 Grad. Morgen oft schwül heiß bei über 30 Grad. An der See bleibt es bei auflandigem Wind erträglicher. Sonntag breiten sich von Westen teilweise kräftige Schauer und Gewitter aus, die lokal unwetterartig sein können. Die neue Woche beginnt dann unbeständig und die Hitze hat erstmal ein Ende.